This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Guten Abend. Ich war gerade noch mittendrin in Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river.
Hätte ich gewusst, welch begnadeter Sänger du bist, ja, hätte ich mir die Suche nach einem Intro und Outro sparen können.
Ja, das stimmt. Ist auch viel günstiger, wenn ich selber singe.
Wie viel nimmst du denn pro Stunde?
Ah, günstig. Es gibt Freundschaftspreise.
Erst recht, wenn es dem eigenen Podcast-Imperium zugutekommt. Gibt es eine günstigere Mitfahrgelegenheit, per Album durch die Galaxis zu reisen? Ich denke nicht. Allerdings gibt es sicherlich musikalisch interessantere Entdeckungen. Und eine davon wollen wir in der heutigen Episode machen. Dafür begeben wir uns in das Jahr 1969, als die Stimmen noch kräftig und die Gewässer zähfließend waren. Doch zunächst stellen wir die Frage aller Fragen. Wie lange soll es diesen Podcast noch geben? Und außerdem, wer zur Hölle ist Taylor Swift? Sebastian, was ich dich schon in der letzten Episode fragen wollte, da wir ja nun geklärt haben oder erklärt haben, dass unser Podcast auf den 1001 Alben basiert, bedeutet das, und ich habe es mal ausrechnen lassen, dass wenn wir jede Woche ein Album behandeln, sprich jede Woche eine Episode produzieren, dass unsere letzte Episode dann am 3. April 2043 produziert werden wird. Wie fühlst du dich dabei, 19 Jahre Material zu haben? Oder besser gesagt, 19 Jahre Material liefern zu müssen?
Also ich sehe das erstmal positiv, ne? 19 Jahre muss man sich keine Gedanken mehr über irgendeine Struktur oder über irgendeinen Inhalt eines Podcasts machen, weil diese 1000 Alben geben uns die Struktur vor.
Aber man muss sich ja dennoch über die Künstler, über die Alben, über die Zeit und die Umstände informieren.
Das ist das Tolle daran.
Wir schütteln es ja nicht so locker aus dem Ärmel.
Nein, wir haben im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung. Und wir wissen auch nie, was kommt. Also wir wissen jetzt nicht, was nächste Woche kommt oder übernächste Woche, weil das erfahren wir immer erst, nachdem wir ein Album besprochen haben.
Richtig.
Dann wirft uns der Generator ein neues Album raus. Und dann kann was völlig anderes dabei sein. Und ich bin schon sehr gespannt.
Also es ist im Prinzip ja nicht nur, weil wir das letzte Woche angesprochen haben, ein Training fürs Gehirn. Es ist ein holistisches Training, so ein ganzheitliches Training. Man ist schon so ein bisschen aufgeregt, man fragt sich, was kommt. Und während man sich in der Woche darauf vorbereitet, dann kommen einem ja ganz viele unterschiedliche Assoziationen in den Kopf und man verfolgt die eine Assoziation, lässt die andere aber liegen. Kann man sagen, es ist eine Meditation?
Ja, das kann durchaus auch mal eine Meditation sein. Jetzt gibt es natürlich Alben, die fallen einem leichter. Dann gibt es auch etwas schwierigere Brocken. Letzte Woche, da würde ich sagen, oh, das war schon schwere Kost an manchen Stellen.
Obwohl die Songs ziemlich leicht und locker waren.
Ja, natürlich. Aber ja, also da fiel mir nicht immer so wirklich was zu ein zu den Liedern. Das fiel mir diese Woche deutlich leichter, muss ich wirklich sagen, obwohl es auch diesmal wieder so ein alter Schinken ist. Ne? Ich freue mich ja auch schon darauf, dass irgendwann mal ein Album kommt, das erschienen ist, als ich schon auf dieser Welt war. Ne? Also ich bin auch ja nicht mehr so jung, aber bisher war noch kein Album dabei, das vor meinem Geburtsjahr oder das nach meinem Geburtsjahr erschienen ist. Und ja, da freue ich mich drauf, dass das irgendwann mal kommt.
Also wir behandeln heute ein Album, das tatsächlich vor ziemlich genau 55 Jahren erschienen ist. Aber es klingt, also es kann mit der heutigen Musik durchaus mithalten. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, um Gottes Willen, mach erstmal den Staub darunter.
Ja, das stimmt. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, woran liegt das? Liegt das daran, dass diese Platte so gut ist und die Bands, die danach kamen, immer wieder darauf aufgesetzt haben, ne? Und irgendwie ist ihnen vielleicht nichts Besseres eingefallen? Oder ist es einfach ein zeitloses Stück, ein Meisterwerk, was man heute noch gut hören kann? Und vielleicht lassen wir jetzt mal die Katze aus dem Sack. Worum geht's denn heute?
Bayou Country heißt das Album und der Künstler bzw. die Band ist Creedence Clearwater Revival oder, wie wir als Fans sagen, CCR.
Ja, genau, wir neuen Fans. Also ich bin zumindest ein neuer Fan. Ne? Also ein alter Fan war ich nicht, weil hättest du mir jetzt einfach nur gesagt, ach, jetzt höre ich mal wieder Creedence Clearwater Revival, ich hätte da so spontan gar nichts mit anfangen können. Obwohl man einige der Lieder sicherlich schon mal gehört hat.
So ging es mir ja mit Marvin Gaye. Bewusst gehört oder sagen wir mal absichtlich gehört habe ich ihn nie, aber die Songs kannte man.
Das ist hier diesmal auch wieder der Fall, ob man jetzt Bayou Country ausspricht, ich weiß nicht so genau, aber ich würde sagen, dem ersten Track nach scheint man es doch Bayou auszusprechen.
Born on the Bayou.
Ja, genau, so singt er es zumindest.
Ich habe gelesen und ich zitiere, das Wort Bayou geht wohl auf ein indianisches Wort zurück, darf man das noch sagen, indianisch, und wurde dann von den französischen Siedlern der Kolonie Louisiana übernommen. Es steht wohl für kleiner Strom.
Ja, und ich glaube, dass die Südstaatler heute auch noch so diese Sumpfgebiete nennen. Ne? Also Bayou Country ist eigentlich so dieses sumpfige Mississippi-Delta. Und da lehnt sich quasi diese Musik an.
Also so eine Art stehendes Gewässer oder langsam fließendes Gewässer.
Ja, so Swampland. Ne? Also ich glaube, es ist übrigens so, dass man seit Creedence Clearwater Revival diese Art von Musik auch durchaus Swampland Rock nennt.
Wahnsinn, sie haben also ein eigenes Genre aus der Taufe gehoben.
Ja, sie haben im Grunde genommen ein eigenes Genre gefunden. Und jetzt kann es natürlich den einen oder anderen Hörer geben, der überhaupt nichts mit dieser Band anfangen kann. Können wir vielleicht mal kurz so in den ersten Track reinhören, damit man mal so eine erste atmosphärische Einstimmung bekommt? Klingt doch gut, ne?
Also der erste Track ist der titelgebende Track des Albums. War das nicht bei Marvin Gaye genauso? Man haut quasi so den Gassenhauer, haut man schon von Anfang an raus. Würdest du sagen, wo wir das gerade geklärt haben, dass das so ein stehendes oder so sumpfiges oder so zäh vor sich hinfließendes Gewässer ist, würdest du sagen, das entspricht auch diesem Album, der Musik? Wabert die so zähfließend vor sich hin?
Ja, einige Songs fand ich in der Tat sehr swampy und zähflüssig, weil die man, glaube ich, nur mit so einem Joint auf den Lippen ganz gut ertragen kann. Also, oder was heißt ertragen kann? Ne? Also bei einigen Liedern musste ich an meinen Schwiegervater denken. Das hat jetzt folgenden Hintergrund. Mein Schwiegervater, der leider schon in ziemlich jungen Jahren verstorben ist, war ein großer Creedence Clearwater Revival Fan, was ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe. Weil ich habe nochmal durch seine Plattensammlung gestöbert, die ich geerbt habe. Und da verbergen sich einige Schätze hinter. Und ich habe auch mal direkt die Platte ausgegraben, die ich da gefunden habe. Können die Hörer jetzt nicht sehen, aber ich halte sie für dich mal in die Kamera. Ne? Das ist das Greatest Hits Album von Clearwater Revival, ein Doppelalbum, wo die ganzen Hits am Ende der gar nicht so langen Karriere der Band gesammelt sind.
Ich glaube, unter diesem Namen haben sie nur 4 Jahre gewirkt.
Ja, ist gar nicht so lang, ne? Was ich mich zunächst mal gefragt habe, als ich dieses Cover sah, warum sahen eigentlich diese Bands früher immer so aus, wie sie aussahen? Das sind immer so zauselige Waldschrate, ne? Also sie sehen aus, als kämen sie gerade frisch aus dem Sumpf. Man sieht da nur langhaarige, bärtige Männer, die in einem Mikro schreien. Und ja, durchaus, ich würde mal sagen, so eher country-mäßig gestylt sind.
Ich habe hier 2 Dinge, die ich anmerken möchte, beziehungsweise fragen möchte.
Ja.
Das eine bezieht sich sofort auf diese, auf das Äußere. Und zwar die Stimme von John Fogerty, dem Sänger auf diesem Album. Und er ist ja im Prinzip der alleinige Sänger aller Songs. Die ist ja schon markant.
Ja.
Das ist eine sehr kräftige Stimme. Und was mich total verblüfft hat, ist, er war, als das Album aufgenommen wurde, erst 23 Jahre alt.
Ja, und ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn man sich diese Fotos von denen jetzt anguckt, ne? Und wenn ich mir die 23-Jährigen von heute so angucke, die sehen alle 20 Jahre älter aus, als sie damals waren zu dem Zeitpunkt, ne? Also die sehen noch aus.
Liegt das eventuell an der heutigen, an der besseren medizinischen Versorgung?
Ja, vielleicht das oder am Make-up oder weniger Joints, ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich ja über Joints reden, also weil da waren einige Stücke dabei, wo ich sagen muss, ja, die muss man sich wahrscheinlich mit einem Joint anhören. Und da musste ich auch immer an meinen Schwiegervater denken, der eigentlich die meiste Zeit in seiner Freizeit hinter seiner selbstgezimmerten Theke stand mit einer Zigarette im Mund und dann hat er seine Platten gehört. Und das waren halt immer diese Rockplatten so aus der Zeit. Er meinte dann auch immer, hört mal, Kinder, das ist noch Musik. Ne? Also, weil er konnte mit unserer Musik nicht viel anfangen. Und wenn ich diese Lieder höre, sehe ich meinen Schwiegervater förmlich vor mir stehen mit Fluppe auf dem Zahn. Und ja, also eigentlich, er passt auch einfach so gut zu diesem Genre. Und jetzt muss man noch als kleine Anekdote ergänzen, in dem Regal hinter der Theke stand immer so ein Totenschädel. Und dieser Totenschädel, das war so ein echtes Medizinerpräparat, weil der Vater meines Schwiegervaters, der war Arzt, der war so ein Dorfarzt. Und als der studiert hat, da hat man noch an echten menschlichen Skeletten studiert. Und daher stammte dieser Totenschädel, den wir im Übrigen auch geerbt haben, diesen Schädel. Und wir wussten nicht, wohin jetzt damit. Ne? Da haben wir uns gefragt, jetzt haben wir so einen Totenschädel. Den haben wir erstmal eine Zeit lang im Schuhkarton aufbewahrt. Und das war auch so ein Schädel, der war so präpariert, da konnte man auch die Schädeldecke so abnehmen. Er hatte so kleine Häkchen an den Seiten, da konnte man dann auch so reingucken und sich das da alles angucken. Jetzt haben wir uns gefragt, was macht man jetzt mit so einem Totenschädel? Kann man ja auch nicht wegschmeißen. Ne? Weil also, oder beerdigt man den? Ich habe wirklich gefragt, ob ich den jetzt im Garten vergraben soll oder was mache ich jetzt damit? Und dieser Totenschädel musste weg. Weil meine Frau wollte den auch nicht aufheben. Die wollte so einen Schädel nicht im Kopf haben. Nee, einen Schädel will sie natürlich im Kopf haben. Sie wollte diesen Schädel nicht im Haus haben. Man kann ihn nicht wegschmeißen. Es war wirklich ein menschlicher Schädel. Das wäre ja auch irgendwie Leichenschändung. Man kann ihn auch nicht irgendwo vergraben, weil wir wollten jetzt auch nicht da irgendwie ins Visier der Mordkommission geraten. So, wohin jetzt mit diesem Schädel? Ich wollte ihn auch nicht bei eBay verkaufen. Das fand ich jetzt auch pietätlos. Ne? Und am Ende des Tages haben wir diesen Schädel einem anderen Mediziner als Anschauungsobjekt geschenkt. Der liegt jetzt in irgendeiner Praxis wieder im Regal und dient dort als ja Dekoration oder Studierobjekt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da diesen Schädel in gute Hände gegeben. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Zu Clearwater Revival. Wie komme ich jetzt auf diesen Schädel? Wir sprachen ja von Bayou Country und dieses Swampland und Louisiana und Südstaaten und so. Und da ist ja der Voodoo-Zauber heute noch ein großes Thema. Und dieser Schädel in Kombination mit Voodoo und den Texten, insbesondere bei Track 1 auf dieser Platte, passt wunderbar. Ne? Da dachte ich mir, ja, diese Platte hört man am besten mit einem Joint oder einer Zigarette im Mund und einem Totenschädel im Regal. Das ist das perfekte Setting, um diese Platte zu hören.
Dem möchte ich nicht widersprechen. Ich möchte noch kurz anschließen. Bei Schädel denke ich natürlich an Schillers Schädel, der sich in Goethes Besitz befand.
Ach ja?
Also Goethe und sehr viele andere gingen davon aus, dass es sich um Schillers Schädel gehandelt habe. Wenn ich mich recht erinnere, war das so ziemlich 20 Jahre nach Schillers Tod, als diese Gruft, weil eben kein Platz mehr da war, da musste neu organisiert werden und man beauftragte nun jemanden, Schillers Überreste zu bergen, und der kam mit weit über 20 potenziellen Schädeln zurück, und diejenigen, die Schiller persönlich gekannt haben, die haben dann gesagt, das hier, dieser Schädel, das ist Schillers Schädel. Und ich glaube, Mitte der 2000er haben dann letztlich DNA-Proben eindeutig nachgewiesen, dass es sich dabei nicht um Schillers Schädel gehandelt hat. Goethe ging davon aus, er hätte Schillers Schädel in seinem Besitz, und er hat auch ein Gedicht geschrieben, das den Titel trägt, bei Betrachtung von Schillers Schädel. Was nun dieses Erbe betrifft, also sowohl der Schädel als auch die Plattensammlung, können wir heute überhaupt noch ein derartiges vererben? Denn, wie wir es in der letzten Episode schon angesprochen haben, man streamt ja heute alles. Du kannst sicherlich deine Plattensammlung nicht vererben. Da geht doch was verloren.
Ja, absolut, das stimmt. Und da muss ich gestehen, ich habe diese Plattensammlung erst gar nicht so wirklich zu schätzen gewusst. Die lag viele Jahre bei uns im Keller rum. Und die habe ich erst so vor gut anderthalb Jahren wieder mal rausgekramt. Hab die mal so durchgestöbert, und jetzt wird sie angemessen im Wohnzimmer verwahrt. Und man guckt immer mal rein. Ich habe mir sogar extra einen Plattenspieler gekauft, um sie auch wieder abspielen zu können, weil ich hatte gar keinen Plattenspieler.
Ich habe tatsächlich, ich habe mir damals in meiner Jugend auch mal LPs gekauft, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, an meine allererste Langspielplatte, die ich mir selbst gekauft habe, war Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und davor, als Kind, als man noch Musikkassetten gekauft hat, die allererste Musikkassette, die ich auch noch besitze, sie liegt oben in einem Schrank, war tatsächlich Beethovens 9. Symphonie. Das fand okay. Ich so toll als Kind, dass mir meine Großmutter diese Kassette gekauft hat.
Oh.
Und die habe ich bis zum Erbrechen durchgespielt. Und dann auch immer, wenn die sich verfangen hat in dem Kassettenrekorder, mit einem Bleistift hat man das dann wieder so aufgerollt.
Ja, da hat man es wieder richtig.
Geht alle gut. Diese Techniken gehen heutzutage ja komplett verloren.
Ja, gibt's leider nicht mehr. Das stimmt. War es nicht Beethovens 9. Symphonie, die Größe der CD bestimmt hat? Also irgendwie ist mir so, ich weiß nicht, war es jetzt Beethovens 9. oder Beethovens 5.? Eine der Symphonien hat die Größe.
Karajan war dafür maßgeblich verantwortlich. Für die Länge der CD.
Mhm. Ja, und war Beethoven, ne? War, ja.
Beethoven, ja. Bei der Symphonie bin ich mir nicht sicher, aber er hat gesagt, auf eine CD muss diese Symphonie passen. Und die passte irgendwie, die war 70 Minuten lang oder so.
Ja.
Interessant, ne? Auch damit hat man heute überhaupt gar keine Probleme mehr, denn man hat diese Begrenzung nicht mehr von einem physischen Medium.
Ja.
Man kann heute ein Album veröffentlichen, das 3 Tage lang ist. Da denke ich übrigens gerade mal an John Cage. Und dieses Projekt, dieses Musikprojekt, das auf einer Komposition John Cages beruht, Das erinnert mich, wie gesagt, an dieses Kunstprojekt aus Münster von Marc Formanek mit dem Titel Datum, das dort seit 1992 aufgeführt wird. Und zwar wird in regelmäßigen Abständen, ich glaube in 4 Jahresabständen, seit 1992 ein Schild am Michaelisplatz, beim Domplatz, gewechselt. Das ist so eine Art Ereignis. Und der nächste Termin für diejenigen, die es interessiert, die vielleicht eventuell mal nach Münster wollen und sich das anschauen wollen, ist datiert auf den 27. März 2024, 16.30 Uhr. Dann wird dort das Schild demontiert und ein neues Schild mit einem neuen Datum, vermutlich dann irgendwann im Jahr 2028, aufgehängt werden. Übrigens, das letzte dieser Schilder wird 2036 montiert und es soll dann auf den 14. März 2040, 17.30 Uhr verweisen. Save the date, sage ich nur. Doch zurück zu John Cage. Dieses unendlich langsam gespielte Stück trägt den Titel Organ Square, also Orgelquadrat, könnte man sagen, ASLSP. As slow as possible. Und es wird aufgeführt in der Halberstädter St. Burchardi Klosterkirche. Auf der Homepage steht das Folgende. Wie langsam ist so langsam wie möglich? Denn diesen Zusatz hatte John Cage über seine Komposition geschrieben, man solle es so langsam wie möglich spielen. As slow as possible. Die Halberstädter Antwort darauf lautet mindestens 639 Jahre lang. Diese Zeitspanne wurde gewählt, weil im Jahre 1361, 639 Jahre vor der Jahrtausendwende, der Beginn des Cage-Projektes, die erste Großorgel der Welt im Dom zu Halberstadt geweiht wurde. Ja, und da hat man sich gedacht, dann führen wir einfach dieses Stück über einen Zeitraum von 639 Jahren auf. Zufälligerweise, und der Guardian berichtete neben vielen anderen Medien über dieses Ereignis, zufälligerweise hat der letzte Tonwechsel erst kürzlich stattgefunden, und zwar am 5. Februar um 15 Uhr. Da fand der Akkordwechsel statt und es wurde ein D hinzugefügt.
Also so ein Dauerton.
Der erste Akkordwechsel seit 2 Jahren, der 16. seit Beginn dieses Stücks im September 2001. Und interessanterweise, es ist natürlich ein gigantisches Projekt, das bis 2640 läuft. Und man kann tatsächlich schon Tickets buchen für den 4. September 2640. Und mit dem Zusatz allerdings, dass die Tickets übertragbar sind. Das fand ich auch interessant.
Das ist irgendwie ein bisschen schade, ne? Das heißt, eigentlich kann ja dann erst ein Mensch in 400 Jahren das Stück in Gänze hören, wenn er dann quasi den Schnelldurchlauf
macht. Aber nur, wenn er den Schnelldurchlauf macht. Sonst wird niemals ein Mensch dieses Stück in dieser Geschwindigkeit hören können.
Ja.
Und ich frage mich auch, wird das irgendwie aufgezeichnet? Digital?
Ja,
damit
ja
man es nachher veröffentlichen kann?
Wenn es so lange dauert, die Aufnahmetechnik verändert sich ja.
Während das Stück aufgeführt wird, gibt es neue Möglichkeiten. Super.
Ja, in 400 Jahren, da werden die Leute sagen, oh, damals, ne, da haben die irgendwelche Sachen gestreamt. Ne, auf irgendwelchen komischen Serverplattformen haben die da irgendwas abgelegt. Das ist total irre. Ja. Kommen wir nochmal auf das Album zurück. Gab es da ein Lied, was dir bekannt war oder was du häufiger schon gehört hast?
Ja, also ich kannte das gesamte Album, aber natürlich die Gassenhauer Born on the Bayou und Proud Mary natürlich, aber eben, ich habe das Album schon mehrmals gehört, die beiden bekannten Songs natürlich auch auf Kompilationen oder in Filmen schon mal, aber was mir jetzt bei bei diesem bewussten Hören aufgefallen ist, sind zwei Songs, die für mich eine Entdeckung waren. Und zwar, ich weiß nicht, wenn man das so sagen darf, weniger musikalisch, aber eher textlich. Und zwar Penthouse Pauper und Keep on Chuglin.
Okay.
Da hat mir der Text außerordentlich gut gefallen. Besonders beim zweiten, dieser Neologismus. Und das hat mich wieder an Keep Getting It On von Marvin Gaye erinnert. Keep on Chuglin. Das ist nämlich genau dasselbe Prinzip. Mach weiter, hab Spaß. Super, toll. Und Penthouse Pauper, toller Text. Können wir jetzt leider nicht in Gänze drauf eingehen, aber wirklich ein toller Text. Insofern, auch dieses Album ist ja mit, wie lang ist es? 35 Minuten. Relativ kurz, aber es ist so komprimiert, dass da, es kommt keine Langeweile auf. Es ist abwechslungsreich. Es ist auch musikalisch eigentlich abwechslungsreich. Und das gesamte Album wird im Prinzip durch diese markante Stimme von John Fogerty getragen. Machen wir uns nichts vor. Das ist schon was Besonderes.
Ja, das stimmt. Und der Penthouse Pauper, der ist mir auch aufgefallen. Bei dem Text geht es ja eigentlich darum, dass er irgendwie in allem besser ist. Ne? Zumindest habe ich es so verstanden. Wie hast du den Text verstanden?
Ich habe den Text so verstanden, dass der Ich-Erzähler oder der Protagonist dieses Songs hin und her gerissen ist zwischen der High Society, der Welt des Luxus, und aber gleichzeitig dann auch sich selbst, also treu zu bleiben, der Authentizität.
Ja, also es hängt ja so an, ne? Da steht ja, now if I were a bricklayer, I wouldn't build just anything. Also wenn ich ein Maurer wäre, würde ich nicht irgendwas bauen. Geht so weiter, bla bla bla. Und wenn ich jetzt ein Krug Wein wäre, dann wäre mein Geschmack besonders gut oder besonders alt, singen sie da.
Toll.
Also egal, was er wäre eigentlich immer noch besser als gut.
Ja, und es ist dieses Dualistische immer. Wolltest du deshalb eben auf den Existenzialismus zu sprechen kommen?
Ja, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Wobei, sagen wir mal so, einmal finde ich dieses Lied sehr passend zum Thema Existenzialismus, aber zum anderen auch der Film, an den ich denken musste, weil dort wird dieses Album oder diese Band zumindest zitiert, The Big Lebowski. Das ist für mich auch so ein ziemlich existenzialistischer Film. Da geht es ja eigentlich immer nur darum, dass man so ist, wie er ist, wie man ist. Es gibt keine übergeordnete Ordnung. Es gibt da nichts, was uns etwas vorgibt. Also wir existieren aus uns selbst heraus.
Man kann sich natürlich immer schlecht an das erste, den Erstkontakt erinnern. Aber wir haben, interessanterweise haben wir ja gemeinsam The Big Lebowski vor so ziemlich genau 20 Jahren, 23 Jahren gemeinsam geschaut. Damals noch auf VHS. Wir haben ihn in einer Videothek ausgeliehen und haben ihn dann privat geschaut.
Gibt's heute gar nicht mehr, ne? Genau. Also wenn
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Kinder, jetzt zuhören, Videotheken gibt es heutzutage gar nicht mehr. Das waren so Geschäfte, da hat man sich Videokassetten ausgeliehen. Das ist auch verrückt.
Ja, das war Streaming, aber mit Dingen, mit Filmen, die man anfassen konnte.
Ja, genau.
Markant in unserem Fall ist nun, dass der Dude, wie er sich selbst nennt,
also Herr Lebowski,
dass der ein großer Creedence Clearwater Revival-Fan ist, und als ihm sein eigener Wagen geklaut wird, da gibt er den bei der Polizei zu Protokoll, auf die Frage, was war denn in dem Auto? Gibt es da irgendwelche wertvollen Dinge? Und da sagt er, ein Kassettendeck war da drin und meine Creedence-Tapes. Und darauf kommt es ihm an. Wenn der Wagen gefunden wird, da hofft er, dass die Creedence-Kassetten drin sind.
Ja, genau, der Wagen ist ihm scheißegal.
Was there anything of value in the car?
Oh, yeah. Tape deck, some Creedence tapes, and there was a my briefcase.
Also die Songs passen zur Lebenseinstellung von Herrn Lebowski. Dieser Protagonist, der Dude, und die Creedence-Songs gehen eine kongeniale Bindung ein.
Ja, das stimmt. Und in diesem Film, also sein Counterpart sozusagen, wird gespielt von John Goodman. Ich weiß gar nicht, wie heißt er im Film?
Walter.
Das ist der Walter. Der Walter ist, glaube ich, so ein Vietnam-Veteran, der eigentlich nur noch Bowling spielt.
Es geht nur um Vietnam bei ihm. Er hat ein großes Trauma.
Er hat ein großes Trauma, aber ich glaube, seitdem er entlassen ist, hält er sich nur noch auf Bowlingbahnen auf. Jetzt ist mir aufgefallen, als ich jetzt das Album nochmal gehört habe, da ist ja auch ein Lied drauf, was, glaube ich, ursprünglich gar nicht von Creedence Clearwater Revival ist. Nämlich dieses Lied, wie heißt es noch? Ich muss gerade noch mal hier in die Playlist gucken.
Good Golly Miss Molly.
Ja, Good Jolly Miss Molly. Als ich das gehört habe, da dachte ich gar nicht so sehr an The Big Lebowski oder an John Goodman, sondern ich dachte an einen anderen Film, der zufälligerweise von wo John Goodman die Hauptrolle spielt, an King Ralph. Das ist jetzt ein Film, ist überhaupt nicht vergleichbar mit The Big Lebowski. Ist eher so eine witzige, in Teilen romantische Komödie, wo er zufälligerweise als Amerikaner britischer König wird. Weil er ist eigentlich Barsänger, ne? Er ist irgendwo, ich weiß gar nicht, irgendwo in Amerika ist er so ein Alleinunterhalter in so einer Spelunke und ist da so Sänger am Klavier. Dann ist er im Buckingham Palace und er soll verheiratet werden, weil er muss ja jetzt irgendwie die Dynastie am Leben erhalten, ne? Er muss ja für Nachwuchs sorgen. Deswegen soll er verkuppelt werden mit einer skandinavischen Prinzessin, ich weiß nicht mehr, Dänemark oder Norwegen oder ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es ein Staatsbankett und er weiß nicht so recht, wie er sich verhalten soll. Ein gemeiner Widersacher legt ihm vorher nahe, er soll doch mal ein bisschen amerikanische Extravaganz zeigen, wenn er anfängt, sich unwohl zu fühlen. Das macht er dann auch. Und dann singt er Good Jolly Miss Molly und performt da bei diesem Staatsbankett und alle sind komplett entsetzt. Und dieses Lied ist zufälligerweise auch auf dem Album About You Country. Und ich finde, dass das Lied eigentlich gar nicht so sehr zu den anderen Liedern passt. Vielleicht hören wir da auch nochmal rein.
In die Creedence-Version.
Ja, natürlich in die Creedence-Version.
Natürlich, ja, ja. Selbstverständlich.
Ja.
Ich lese gerade, dass das Original wohl bereits 1956 aufgenommen worden ist von Little Richard. Good Golly, Miss Molly.
Ah, okay. Dann haben sie das quasi nachgesungen.
Ja. Ja. Aber du hast schon recht. Warum dieses Lied? Und es passt nicht so. Also auch thematisch ja gar nicht. Und auch so vom Tempo, vom Rhythmus her nicht so.
Ja, ich finde, es fällt wirklich raus. Der Text ist auch total flach. Ich finde, die anderen Texte, die haben immer noch so eine Botschaft.
Die haben den Text ein bisschen verändert.
Ja.
Creedence. Ja, ein bisschen verändert, okay. Ein bisschen angepasst, aber dennoch, es ist.
Aber es ist ziemlich flacher Text, ne? Es geht ja eigentlich eher nur darum, dass er da jemanden zum Tanz auffordert und die am Ende auch heiraten will.
Insofern ist es, passt es ja doch zu Keep on Shuglin.
Ja. Ja, gut, dazu passt es vielleicht ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist jetzt so ein Lied. Hat mir in dem Film King Ralph sehr gut gefallen. Hier auf der Platte stört es ein bisschen.
Ich finde es besonders faszinierend, dass Creedence Clearwater Revival drei Alben in einem Jahr auf den Markt gebracht haben. Wäre heute, glaube ich, auch nicht mehr möglich.
Du, da bin ich mir gar nicht sicher, ne? So ein Ed Sheeran, der macht auch wahnsinnig viele Alben pro Jahr. Also dem würde ich das auch zutrauen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob er gerade ein aktuelles rausgegeben hat. Bin ich jetzt gar nicht so up to date. Aber der, also auch zumindest Singles, ne? Singles haut der raus am laufenden Band. Ob es dazu dann noch mal ein Album gibt?
Sagt mir jetzt nichts.
Was, Ed Sheeran? Du kennst Ed Sheeran nicht? Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ich entschuldige mich an dieser Stelle, dass das
Nico. Ja, man kann doch nicht jeden von diesen TikTokern kennen.
Also Ed Sheeran ist eigentlich das männliche Pendant zu Taylor Swift. Taylor Swift.
Sagt mir auch nichts. Sebastian, du haust mir hier irgendwelche Bands an den Kopf.
Bands.
Völlig unvorbereitet. Ich habe mich hier die Woche lang auf Creedence Clearwater. Jetzt kommt er hier mit Ed Sheeran und Taylor Swift um die Ecke.
Taylor Swift ist so erfolgreich und so einflussreich,
ja,
dass Joe Biden hofft, dass er dank Taylor Swift wiedergewählt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Taylor Swift ist, glaube ich, die einzige Selfmade-Milliardärin,
ja,
als Sängerin. Eine Sängerin, die Milliardärin mittlerweile ist.
Ja.
Wahnsinnig erfolgreich ist. Hunderte Millionen Follower hat bei Instagram und ihren ganzen Social-Media-Accounts.
Siehst du, und deswegen, weil ich nicht bei Instagram bin, kenne ich die auch nicht.
Ja, und deswegen hoffen. Und sie ist wie viele Künstler in den USA eher linksorientiert und hat auch schon, ich glaube, bei der letzten Präsidentenwahl ein Statement pro Joe Biden ausgesprochen. Und jetzt hoffen die Demokraten, dass Taylor Swift sich wieder zugunsten von Joe Biden äußert und eine Wahlempfehlung für die Demokraten ausspricht. Weil dann könnte da ihm das wirklich Auftrieb verleihen, weil er ist ja momentan, schwächelt er so ein bisschen in den Umfragen. Und die Republikaner, die sind schon komplett verzweifelt. Ne? Die wollen das verhindern und machen da schon welche Verschwörungsmythen draus, und es geht so weit, dass sie sagen, Taylor Swift ist eine Erfindung der Demokraten. Ja. Aber Taylor Swift, ja, könnte das Zünglein an der Waage sein.
Aber wenn sie eine solche Überfliegerin ist, werden wir wahrscheinlich auch noch etwas von ihr in diesen 1001 Alben hören.
Das könnte sein, wobei ich nicht genau weiß, wann sie eigentlich ihre erste Single herausgegeben hat. Sie ist ja ein relativ neues Phänomen. Also gibt es jetzt schon einige Jahre, ne? Aber sie ist noch ziemlich jung. Ja, und ich würde sagen, Ed Sheeran, der spielt in einer ähnlichen Liga, ne? Ist allerdings Brite.
Ach.
Ja, Engländer.
Und sie ist Amerikanerin.
Sie ist Amerikanerin, er ist Engländer. Du hast definitiv schon Lieder von beiden im Radio gehört.
Ich höre kein Radio.
Vielleicht haben wir Glück und der Generator wirft uns mal ein Album der beiden heraus. Ne?
Ja.
Vielleicht singen sie auch mal ein Duett. Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn die beiden mal. Vielleicht haben sie auch schon ein Duett gesungen, das müsste ich mal googeln, ja?
Ja.
Ich weiß es nicht genau. Ja, wie kamen wir jetzt drauf? Ich habe den Faden verloren.
Ach so, dass Creedence Clearwater Revival 3 Alben in einem Jahr rausgebracht hat.
Ach ja, genau. Ja, das ist schon erstaunlich. Aber gut, sie waren ja auch nur 4 Jahre als diese Formation unterwegs. Da mussten sie ein bisschen Gas geben. Ne?
Also was mir bei solchen Alben ja am meisten gefällt, also Alben jetzt aus den 60er Jahren, geht ja bis in die 90er, vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Da weiß man weiß, da gibt es echte Menschen, die da noch singen mit echten Instrumenten, die diese Menschen auch spielen können.
Absolut.
Das gefällt mir an diesen Alben ja besonders. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr nötig. Man kann ja wir könnten heute einen Nummer-1-Hit landen, wenn wir mit irgendeiner Software Glück haben und etwas, was gerade in ist, bei TikTok und Instagram viral geht. Und wir haben keine Ahnung, was überhaupt ein B-Moll-Akkord ist. Wir können kein Instrument spielen. Wir haben keine Gesangsausbildung. Also wir können auch nicht singen. Und trotzdem könnten wir einen Nummer-1-Hits in den Charts landen, einen weltweiten Erfolg. Was sagt das denn über die Musikindustrie aus? Lieber Sebastian, bitte.
Das weiß ich nicht. Aber es sagt über uns aus, dass wir offenbar bisher zu blöd waren, aus diesen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, einen Nummer-1-Hit zu zaubern. Weil das ist uns bisher in der Tat noch nicht gelungen. Aber wir haben es auch noch nie probiert. Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren.
Du meinst, wir haben all die Jahre unsere Chancen liegen lassen?
Ja, natürlich. Natürlich. Wenn ich mir diese ganzen YouTuber angucke, ne, und diese Content-Creator, die machen da auch wirklich aus nichts, kreieren die irgendeinen Content und die Leute gucken sich das an.
Ja, und es wird ja immer nur leichter, indem du dann irgendwann nur noch diesem Chatbot sagen musst, ist ja heute schon so, erstell mir einen Song, der 4 Minuten lang ist und diese Instrumente sollen drin sein und eventuell auch, du brauchst ja nur noch Stichworte für den Text und dann erstellt er dir auch noch die passenden Lyrics dazu. Ist doch Wahnsinn.
Ja.
Also heute kann jeder Ed und diese andere Frau sein.
Taylor Swift. Ja, absolut. Das stimmt, das ist heute deutlich einfacher. Aber die Konkurrenz ist natürlich auch sehr viel größer, weil natürlich Milliarden von Menschen ähnliche Voraussetzungen jetzt haben.
Genau, also im Prinzip ist das die Demokratisierung der Musik. Das müsstest du, Sebastian, als Demokratieforscher.
Bin ich das?
und Demokratiebefürworter. Du müsstest das doch begrüßen.
Ja, das begrüße ich auch sehr. Ne? Jeder soll da sein Glück versuchen. Aber letztendlich hatte auch jeder immer die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen, so wie das die Mitglieder von Creedence Clearwater Revival auch gemacht haben. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du es auch gelesen hast, nochmal kurz zur Gründungsgeschichte der Band. Die hat sich ja in der Tat als ganz normale Highschool-Band gegründet.
Richtig, die kennen sich ja schon seit Kindheitstagen im Prinzip.
Ja, die kennen sich schon ewige Zeiten und haben auch erst als Highschool-Band unter einem anderen Namen angefangen.
Interessanterweise hießen sie zwischenzeitlich mal The Gollywogs. Ist das eventuell schon ein Anklang an Good Golly Miss Molly?
Ja, wer weiß, das könnte sein. Aber sie hießen davor auch nochmal The Blue Velvets, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, das war der Highschool-Name, ne, der Band. Ja. Und dann waren sie so in der Stadt und so auch bekannt und erfolgreich und haben auf Hochzeiten und irgendwelchen Jahrmärkten gespielt. Und daraus ist dann erst nach einigen Jahren dieser Erfolg entstanden. Und jetzt wollte ich ja eigentlich nochmal auf die Instrumente zu sprechen kommen. Ich glaube, der Schlagzeuger der Band lief in der Schule über den Flur und hörte John Fogerty in einem Raum Klavier spielen und dachte sich dann wohl, oh, da spielt ja jemand Klavier, das hört sich ja gut an. Und dann hörte der da auch immer irgendwie coole Musik. Und dann hat er ihn angesprochen und meinte, oh, ist ja ganz cool, hast du nicht Bock, eine Band zu gründen? Da hat er gesagt, ja, klar, können wir machen. Ja, und schon war die Band gegründet. Und dann kamen halt noch zwei Kollegen.
So ist es mir mit dir gegangen, Sebastian. Ich habe deine Stimme gehört und dachte sofort, mein Gott, mit diesem Mann muss ich einen Podcast ja. machen. Diese Stimme, so durchdringend, so.
Ja, kann ich verstehen.
Markerschütternd.
Ja, was doch wirklich mit der heutigen Technik so alles möglich ist. Ne? Ja. Man braucht nur das passende Equipment und die richtigen Filter.
Ja.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Und wir müssen beten, dass unsere ungefilterte, unsere plug-in-freie Stimme niemals den Weg in die Welt findet.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ist auch egal, Sebastian. Ist auch egal. Die Post-Production muss sich nicht stören. Ist dir eigentlich auch aufgefallen, gerade bei Proud Mary, dass John Fogerty, der 23-jährige John Fogerty, statt Turning betont er es Toining und er reimt es dann dementsprechend nicht auf Burning, sondern auf Boining.
Ja, das ist mir auch aufgefallen und ich habe mich erst gefragt, ist das ein Sprachfehler oder ist das irgendwie der typische Dialekt aus Louisiana, obwohl er ja eigentlich aus Kalifornien stammt.
Ist ein Manierismus.
Ja, genau, es ist komisch. Interessanterweise hat er ja auch wirklich diesen Swamp Rock eigentlich erfunden und besingt da ja auch in dem Lied Proud Mary ja. eigentlich so einen alten Schaufelraddampfer, der über den Mississippi schippert. Ja. Er kommt aber eigentlich aus Kalifornien. Und ist eigentlich nie großartig in Louisiana gewesen.
Nein, wenn ich mich recht erinnere, hat er gesagt, er hätte diese Songs also zu einem Großteil in einem Raum für sich alleine geschrieben, in dem nicht einmal Bilder an der Wand hingen. Er hat einfach immer nur auf diese beigefarbene Wand geguckt und hat sich dann sozusagen in diese Sumpflandschaft nach Louisiana geträumt.
Ja, genau. Also selber vor Ort war er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt da noch gar nicht oder zumindest nicht oft. Ne? Also er hat da jetzt keine große Südstaaten-Erfahrung. Interessanterweise dieses Lied Proud Mary, ich habe da eigentlich immer eine andere Version im Kopf. Ich kannte dieses Lied und dieses Lied fand ich auch immer schon ganz gut. Das befindet sich sogar auf einer meiner Playlists und zwar in der Version von Ike und Tina Turner. Die haben das nämlich auch gesungen. Die haben das ein paar Jahre später auch nochmal aufgenommen.
Ach.
Deutlich flotter als Creedence Clearwater. Also eine Tina Turner, die singt das schon ziemlich geil. Das muss man wirklich sagen. Also finde ich deutlich besser, die Version von den beiden. Also da würde ich empfehlen, hört euch gerne Creedence mal an, das Album. Kann man gut hören. Aber Proud Mary, hört euch auch mal die Version von Tina Turner an. Die ist nochmal echt deutlich besser.
Da gibt es ja sowieso, also mir fallen spontan zwei Cover-Versionen ein, die mir besser gefallen als das Original. Und komischerweise eine dieser Coverversionen schloss sich automatisch an, als das Album von Creedence Clearwater beendet war. Dann geht es ja automatisch weiter.
Ja.
Es war Jimi Hendrix Version von Bob Dylans All Along the Watchtower. Da ist Jimi Hendrix Version besser als Bob Dylans Version. Also sie haben beide ihre Stärken, aber Jimi Hendrix Version ist für mein Empfinden besser. Den anderen Song, an den ich denken muss, ist eben With a Little Help from My Friends, die Joe Cocker Woodstock Version. Die ist auch bekannter, peppiger, pfeffriger als eben dieses eher psychedelisch gemächlichere Beatles Original.
Ja, okay.
Jetzt kommst du mit Ike und Tina Turner um die Ecke. Es gibt ja unzählige Coverversionen und es ist ja teilweise so, weil es so viele Coverversionen gibt, also von Yesterday möchte ich ja gar nicht sprechen, aber es gibt ja dann schon zig Coverversionen und man weiß dann gar nicht mehr, wie gerade auch mit Good Golly Miss Molly, von wem ist eigentlich genau das Original?
Ja, das stimmt und hätte man mich jetzt gefragt, ne, von wem ist denn Proud Mary? Da hätte ich natürlich gesagt, ja, das ist doch dieses super Lied von Tina Turner. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass das von diesen ist. Da muss man nochmal dazu sagen, das war ja auch dann die Single aus dem Album, die sehr erfolgreich war. Ne? Also eigentlich sind sie dann mit Proud Mary durchgestartet. Ja, habe ich damals nicht mitgekriegt. Ich war ja noch nicht auf der Welt. Und eigentlich ist dann Tina Turner auf einen schon sehr schnell fahrenden Zug aufgesprungen. Ne? Das muss man mal sagen, auf einen sehr schnell fahrenden Raddampfer aufgesprungen.
Ich glaube, das funktioniert auch wirklich nur in der Musik. Ich meine, niemand covert ein Buch, ein Roman. Niemand covert ein Gemälde.
Ach na ja, weiß ich nicht. Beim Gemälde vielleicht schon eher. Ne? So Gemäldezitate, ne? Also das ist schon... Da glaube ich, gibt es viel Inspiration. Ne?
Aber die gehen, also wenn ich an Gemäldezitate, ich erinnere da ist an so Caspar David Friedrich Gemälde, wie dieser Mann da, der einsame Wanderer da steht. Und das wird meistens so als Persiflage dann gecovert, dass dann irgendwie die Mickey Maus da steht.
Ja, das stimmt. Ja, genau, das gibt es auch manchmal. Ja, das ist immer ein bisschen traurig. Aber wo du jetzt Caspar David Friedrich erwähnst, da habe ich jetzt neulich was gesehen und da wurde behauptet, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ne? Also in den Gemälden von ihm sieht man die Person ja meistens von hinten.
Ja.
Und das lag wohl daran, sagt die Forschung, dass er echt ein Problem hatte, damit Gesichter zu malen. Er hat es einfach nicht hingekriegt. Und er hat sich dann mehr auf den Hintergrund konzentriert, ne? Weil also diese romantischen Landschaften und diese Atmosphäre, die er da erzeugt, ist ja seine eigentliche Stärke. Und jetzt wollte er aber diese Menschen da auch irgendwie integrieren. Und da fiel ihm nichts Besseres ein, als die dann von hinten zu malen, um das Bild nicht zu versauen.
Aber teilweise sind die Menschen ja so klein. Ich denke an Mönche am Meer. Die sind ja so klein, da merkt man gar nicht, dass da ein Mensch überhaupt in dem Gemälde steht, in dieser riesigen Erhabenheit der Natur, ob der jetzt mit dem Rücken zum Betrachter steht oder nach vorne. Ich meine, wie genau hätte man da ein Gesicht malen müssen? Aber die Forschung scheint es ja herausgefunden zu haben, dass dem so war, dass er Gesichter nicht malen konnte.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie sie das belegt haben. Aber das fand ich ganz interessant. Ich meine, am Ende ist das ja ein ganz guter Kniff, ne, den er da gewählt hat. Er malt sie einfach von hinten. Ich glaube, so ohne Personen wären diese Gemälde auch langweilig irgendwie, ne? Also da fehlt dann so ein bisschen die Spannung. Ich glaube, diese Person dort ist schon, also die muss schon sein.
Heinrich von Kleist hat ja über dieses Gemälde Mönch am Meer diesen berühmten Satz geschrieben, dass wenn man dieses Gemälde betrachtet, wenn man davor steht, dann wäre es so, als wären einem die Augenlider weggeschnitten, weil es so ein panoramatisches, weites Gemälde ist. Also keine Begrenzung mehr durch Augenlider.
Okay, finde ich ein bisschen speziell. Also ich fühle mich durch meine Augenlider gar nicht begrenzt, ehrlich gesagt. Dann hat er ja offenbar Schlupflider oder so eine Lidparese, so eine Lidlähmung.
Da hat das ja die Wissenschaft wohl schon rausgefunden?
Lässt sich heutzutage Gott sei Dank ganz gut operativ beheben.
Könnte eventuell eine ganz neue Hypothese sein für die Forschung.
Ja.
Würdest du sagen, wenn so Künstler wie Marvin Gaye oder jetzt eben Creedence Clearwater Revival, wenn die heute entstehen würden, diese Menschen, so wie sie damals waren, wenn die heute auftreten würden, hätten die heute überhaupt eine Chance?
In anderen Outfits vielleicht. Also ich meine, sie sind ja Kinder ihrer Zeit, ne? Also damals sahen sie so aus, ne?
Wir haben noch nicht über das Albumcover gesprochen. Letztes Mal meintest du, Marvin Gaye, das hat absolut nichts mit der Platte zu tun.
Ja.
Was sagst du denn zu diesem Albumcover, Bayou Countrys Albumcover?
Ja, ich versuch's mal zu beschreiben. Also man sieht die Band irgendwie, die stehen irgendwie in so einer grünlichen Landschaft, aber das Cover ist komplett unscharf, da ist so ein Unschärfefilter drauf.
Weißt du, wie ich das beschreiben würde? Wie, es ist so ähnlich, wenn die Enterprise auf Warp-Geschwindigkeit geht.
Ja, genau. Ja, so sieht's aus, genau. Es sieht aus wie so eine Zeitraumkrümmung, so eine Verzerrung irgendwie, ja.
Es hat ein bisschen was Psychedelisches wahrscheinlich. Es erinnert auch ein bisschen an Rubber Soul, wo die Köpfe der Beatles auch so ein bisschen verzogen sind. Weiß nicht, was dahinter steckt.
Ich finde, das ist eigentlich zu diesem, es ist so ein bisschen amorph, ne? So ein bisschen in der Tat swampy. Passt schon zu Bayou, ne? So dieses etwas Sumpfige und dieses Psychedelische. So ein bisschen Voodoo-Zauber steckt da drin.
Ja.
Also ich finde das schon.
Ja.
Oder auch Zugedröhntheit, ne? Also ja. Vielleicht guckt man auch, also so sieht es, glaube ich, aus. So nimmst du die Welt wahr, nach dem 10. Joint wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
Wie ist denn jetzt das Fazit, Sebastian? Würdest du würdest du deinen Kindern sagen, hey, hört doch mal bei Creedence Clearwater Revival rein?
Ja, finde ich, kann man weiterempfehlen.
Ich beneide ja manchmal die jüngere Generation, oder es muss ja nicht die jüngere Generation, kann ja auch die ältere Generation sein. Ich beneide auf jeden Fall die Menschen, an denen diese Musik seit 50 Jahren, seit 60 Jahren vollkommen vorbeigegangen ist, die jetzt so zum Beispiel die Stones, die Beatles, Bob Dylan und so jetzt erst entdecken. Das sieht man ja manchmal bei YouTube, diese Reaction-Videos. Die haben keine Ahnung, wer diese Leute sind. Und das finde ich so erfrischend, zu wissen, die hören das jetzt wirklich zum ersten Mal. Und das trifft ja auch auf deine Kinder dann zu.
Ja.
Die haben wahrscheinlich noch nichts von Bob Dylan gehört. Die haben eventuell schon sehr vieles von Taylor Swift gehört. Aber da ist es dann auch schön. Creedence Clearwater Revival. Findest du, deine Kinder würden sagen, gefällt mir?
In Teilen bestimmt. Also da gibt es so ein paar Lieder, könnte ich mir vorstellen, dass sie das ganz gut finden. Mir persönlich hat der Lied Nummer 2, Bootleg, ganz gut gefallen. Und ich finde, das kann man einfach gut hören. Vor allen Dingen finde ich, wenn man so ein bisschen diese rockige Gitarre mag, ne? Also wenn man das gerne hört, dann ja, ist das ein gutes Lied, dann ist das ganze Album ganz gut.
Es ist tatsächlich, also die Platte oder Creedence Clearwater Revival wird durch diese markante Stimme getragen und den Gitarrensound.
Ist schon sehr, hat, glaube ich, so einen Wiedererkennungswert, ne? Also die Art und Weise, wie da die Gitarre gespielt wird.
Ja.
Ohne dass ich jetzt Experte bin in dem Gitarre spielen. Ja.
Du hattest gerade Bootleg erwähnt. Wusstest du eigentlich, dass dieser Begriff Bootleg sich aus der Prohibition herleitet?
Oh, nee, das wusste ich nicht.
Denn damals wurden Alkoholflaschen in den Stiefeln, im Stiefelschaft Bootleg, über die Grenze geschmuggelt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch bei einem Konzert mal so passiert. Da gibt's eine Anekdote, müsste ich nachlesen, dass da wohl jemand, es kann auch sein, dass der sich in einem Rollstuhl irgendwie getarnt hat. Also er war kein Rollstuhlfahrer. Er hat sich als Rollstuhlfahrer getarnt, ist in das Konzert reingeschoben worden und hat dann heimlich in dem Rollstuhl Aufnahmegeräte platziert und hat dieses Konzert mitgeschnitten.
Ich hätte jetzt gedacht, dass man in so Stiefeln heutzutage nur noch Pyrotechnik ins Stadion schmuggelt. Bei Alkohol wird er ja mittlerweile so ausgeschenkt.
Vom Bayou Country führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über Taylor Swift und Caspar David Friedrich hin zu Bootlegs, die es von diesem Podcast vermutlich niemals geben wird. Was es allerdings geben wird, ist ein neues, noch unbekanntes Album und eine ebenso neue, noch zu produzierende Episode. Die Reise geht weiter.